Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Debunking Information Systems. Ich bin hier mit
Nick, gut, wie immer.
Okay.
Hallo.
Hallo.
Das ist nur, damit ich jetzt zu Beginn was sage, oder?
Ja, genau. Dass ich nicht irgendwie 20 Minuten spreche und erst dann kommst du. Also, wir haben heute eine bisschen spezielle Folge, also speziell in dem Sinn, dass wir über KI oder allgemein Gen AI und auch Software sprechen, die wir in unserem Alltag benutzen. Und ich glaube, das ist noch sehr interessant, Nick. Warum ist es so interessant, die Folge heute?
Ich glaube, weil wir sehr unterschiedlich sind in Bezug auf die Nutzung, oder?
Genau. Was ich gar nicht erwartet hätte. Aber ja, also Nick, sag mal, wie ist denn das alles bei dir? Was benutzt du oder inwiefern interagierst du mit KI?
Idealerweise gar nicht. Ich nerv mich jetzt schon, dass das WhatsApp jetzt neu Meta AI irgendwo mit eingebaut hat. Nein, aber im Ernst.
Also da habe ich mich jetzt auch aufgeregt, weil jetzt irgendwie suchen und so ist jetzt so. Also ich suche halt noch viel so nach Chats, oder? Mhm. Und das ist jetzt irgendwie so gemeinsam, die Suche nach allem und Chats.
Ja, man muss sowieso von den amerikanischen Tech Bros weg, glaube ich. Aber das ist eine andere Kiste. Also ich muss ehrlich sagen, dass das dass KI und gerade auch generative KI bisher weder in meinem Forschungsleben noch in meinem Arbeitsleben sonst für das, was ich täglich tue, eine große Rolle spielt. Also was ich nutze und regelmäßig genutzt habe, ist Grammarly, weil ich es einfach sinnvoll finde, gerade als Nicht-Muttersprachler, der dann nur auf Englisch schreibt, das macht einfach wahnsinnig viel Sinn. Sonst, gerade auch für Textgenerierung oder so, habe ich eigentlich nie mit diesen Tools gearbeitet. Immer mit der vermutlich mittlerweile sehr falschen Annahme, dass ich selbst schneller bin oder genauer, respektive, dass mich die Umarbeitung dann mehr Zeit kosten würde, als es mir Nutzen bringt eigentlich. Ja, also ihr seht ein ausgesprochener Skeptiker hier. Und ich nehme an, bei dir ist ja, oder ich weiß es, bei dir ist ja ganz anders, Tatjana.
Also ganz anders ist es jetzt nicht. Klar, ich benutze es, also nicht zur Textgenerierung, wie man jetzt denken mag, sondern eigentlich immer zur Korrektur. Also ich schreibe immer alles selber und dann der zweite Schritt ist so die Korrektur, die ich dann drin habe und wo ich jetzt irgendwie einfach, weißt du, andere Sätze, Anfänge, andere Wörter, nicht immer however, therefore, weißt du, so. Oder dass man da mal so ein bisschen die Abwechslung drin hat. Dafür nutze ich es halt vor allem im Schreibprozess.
Also du sagst dann aktiv, hey, gib mir neue Vorschläge für diesen Übergang zum Beispiel.
Willst du mein Prompt wissen?
Ja, nein, einfach vom Workflow her auch quasi. Würde mich schon interessieren.
Ja, also vom Workflow her, es ist eben so manchmal, also es hört sich jetzt blöd an, aber manchmal denke ich so schnell und ich denke halt im Deutsch. Das ist, bei mir ist irgendwie, kam da noch nicht der Switch, weil ich überlege mir alles im Deutschen und manchmal ist es für mich irgendwie wie einfacher, alles einfach schnell hinzuschreiben im Deutschen und manchmal ist es auch so ein Mix zwischen Deutsch und Englisch und dass ich dann sage, hey, also entweder übersetz mir das oder weil ich einfach zu faul bin oder dann, wenn ich es schon Englisch habe, so, was ist mein Prompt? Anything to improve? Also es ist irgendwie nichts. Aber das, also genau dieser Prompt habe ich gefunden, dass er in der recht gut funktioniert, dass meine Stimme immer noch erhalten bleibt. Dass es dann nicht zu nach KI tönt, sondern dass halt einfach irgendwie die Fehler korrigiert werden. Oder manchmal sage ich auch, hey, hast du mir 2 oder 3 Alternativen für diesen Satzbeginn oder so, oder ja, für allgemein diesen Satz. So, also es sind wirklich eigentlich nur sprachliche Änderungen, weil ich nicht so confident bin in meinem Englisch wie jetzt du.
Ja, ich weiß ja auch nicht, ob diese ob das gerechtfertigt ist bei mir oder ob das eher Cockiness ist, oder? Also, ganz ehrlich, ja, ich habe schon irgendwo ein Stück weit so den Glauben, dass ich selbst noch besser kann, auch weil mir irgendwie so die Hoheit über den Text schon sehr wichtig ist. Also, das können auch alle meine Co-AutorInnen bestätigen.
Was das immer deine Voice oder du das letzte Wort hast, oder wie?
Dass mir die Hoheit beim Text durchaus am Herzen liegt, sagen wir es mal so.
Und wie äußert sich das, dass du dann Änderungen nicht übernimmst?
Nein, schon, aber dass ich dann finde, ja, aber nicht so und aber ja, das ist ja egal. Also, was ich schwierig finde oder für mich ein Faktor natürlich ist, dass jetzt die Tools in den letzten Jahren sich noch einmal exponentiell eigentlich verbessert haben.
Mhm.
Und ich momentan den Need dafür nicht mehr habe, weil ich nicht mehr in der Wissenschaft arbeite. Das heißt, momentan produziere ich nicht hauptsächlich Text oder Text, an dem ich dann dermaßen gemessen werde für die weitere Karriere. Das heißt, es spielt da keine weitere Rolle. Und deshalb, ja, brauche ich es auch nicht mehr. Ich glaube, heute wäre das schon anders. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch das Gefühl, man muss sich damit auseinandersetzen. Es ist einfach eine Veränderung, die kommt und es ist eigentlich egal, wie man persönlich dazu steht, man muss sich damit auseinandersetzen, weil sonst wirst du überfahren, überrollt und dann sind alle anderen viel schneller und besser als du und dann hast du halt Pech gehabt.
Ja, also das finde ich eben jetzt auch ein bisschen schwierig. Also weißt du, ich habe jetzt eben auch schon gemerkt, klar, ich brauche jetzt GenAI sehr eingeschränkt in dem Sinn, dass ich einfach frage, ob man meinen Text verbessern kann. Aber ich muss halt schon sagen, wenn ich so mal irgendwas einfach nur hingerotzt habe und dann frage, hey, kannst du mir das verbessern, wird's auch nicht gut. Also es ist schon so, es hat schon extreme Einschränkungen, auch was ich gemerkt habe mit den blöden Synonymen, weil es immer für verschiedene, oder nein, für gleiche Begriffe halt einfach Synonyme verwendet. Und das ist halt in der Wissenschaft so ein bisschen giftig, oder? Weil du musst wirklich genau sein und eigentlich schon fast stupid immer die gleichen Wörter halt brauchen, Ausdrücke, Begriffe. Und das ist halt so mega die Einschränkung dort. Und eben, wenn ich mir selber nicht sicher bin, wie ich genau den Text aufbauen soll oder ob der Übergang jetzt zum nächsten gut ist, ja, bringt es manchmal auch gar nicht, dass es irgendwie gar nicht so einen guten Übergang dann bildet. Irgendwie, weil die Grundlage von mir schon nicht super ist.
Also kurzum, du brauchst auch gute Grundlagen, um dann wirklich nochmal mehr rausholen zu können, meinst du?
Ja, also jetzt in meinem Fall, so wie ich es brauche.
Und brauchst du sonst, also hast du auch noch andere Use Cases oder ist das wirklich so der hauptsächliche Use Case, wo du es einsetzt bei dir jetzt?
Also das ist hauptsächlich so, aber als ich ich habe ja eine Umfrage gemacht und die musste ich analysieren und da brauchte ich irgend so eine Berechnung und also ja. Und da habe ich gefragt, wie ich da vorgehen soll, aber das Problem war irgendwie, und also ich habe OpenAI benutzt, dann hat ChatGPT mir auch so die verschiedenen Schritte vorgegeben, aber das Problem war, das hat mir irgendwie gar nicht geholfen, weil das so ein spezielles Problem war. Und selbst als ich mich so an die Anleitung gehalten habe, ja, es hat irgendwie nicht funktioniert. Also es hat mir immer wieder gesagt, hey, ich muss Cohen's Kappa berechnen, aber eigentlich hätte ich Fleiß Kappa berechnen sollen in so Scheiß. Und was schlussendlich gar nicht so ein mega Unterschied war, aber halt trotzdem für mich, also irgendwie, ja, ich kam immer wieder auf denselben Nenner und eigentlich habe ich dort wirklich so meine Zeit verschwendet.
Ja, ich glaube, das ist ja auch genau das Schwierige, oder? Und das finde ich dann auch schwierig, gerade beispielsweise bei der Literaturanalyse, also dass man sich dann irgendwie, weil eigentlich denke ich mir ja, rein die Schreibarbeit, die ist je nach Aufbau einer Studie, ist ja bei uns die Schreibarbeit gar nicht unbedingt der schwierigste Teil im Sinne, dass man nicht weiß, was man schreiben soll, sondern das Schwierige ist ja dann, die Story zu kreieren und dieses ganze Konstrukt drumherum zu bauen, aber die Sätze an und für sich. Klar, du kannst besser oder schlechter schreiben, von der Sprache her völlig klar, Aber es wird ja niemand kommen und sagen, das ist schlecht geschrieben im Sinne von, das sind nicht schöne literarische Sätze oder so. Und das finde ich auch noch schwierig. Eigentlich so für diese Konstruktionstätigkeiten, da habe ich für mich auch nie so eine gescheite Lösung gefunden, wie man es gezielt einsetzen könnte. Dann gar nicht unbedingt für den einzelnen Satz, sondern auch für ja, das Denk- und Überarbeithilfe im Story-Konstrukt, oder?
Ja, aber ich glaube, da kann es dir nicht helfen. Also was ich auch schon so gefragt habe, weißt du, wie man irgendwie eine Bewerbung aufbaut oder wenn ich irgendwie so E-Mails schreiben sollte, da, ja, das kannst dir einfach Input geben, aber ich glaube, so die Story, das ist mega schwer. Also allgemein auch, es gibt auch verschiedene andere KI-Tools, die dir beispielsweise Papers zusammenfassen. Und ich habe das, okay, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, als ich das wirklich so ausprobiert habe. Und ich glaube, in den ganzen MINT-Fächern oder in der Naturwissenschaft funktioniert das mega gut, weil du hast Resultate und du hast so Dinge, die wirklich handfest sind. Aber bei uns oder auch in den Sozialwissenschaften, das, also da hat man ja selten so mega die Findings. Klar, jetzt quantitativ, aber selbst da, ja, finde ich schwierig.
Sehe ich, ja. Also kurzum, unser Fazit ist, ja, eigentlich nutzen wir es gar nicht. Kann man es so zusammenfassen?
Ja, du nicht. Doch, ich nutze es schon. Aber ich nutze es halt wirklich nur so für was ganz, ganz Spezielles. Und jetzt mit der Zeit, weil bei uns die Uni irgendwie oder unser Institut überlegt sich, ob wir eine DeepL-Lizenz holen. Also wir haben so einzelne, aber jetzt wollen wir irgendwie ganz institutmäßig und abteilungsmäßig wollen wir uns eine holen. Und jetzt, DeepL hat ja auch so diese Writing-Funktion. Also dass du einen Satz reinpastest und es überarbeitet, macht dir so verschiedene Vorschläge. Ich bin jetzt damit so ein bisschen am Ausprobieren. Ja, aber ich kann jetzt irgendwie noch kein Fazit ziehen.
Das stimmt, ja. Und DeepL natürlich generell oder auch so Übersetzungen. Also gerade das hatte ich jetzt beispielsweise, dass ich Interviews auf Deutsch geführt hatte und dann für eine erste Übersetzung ist natürlich super, das einfach mal durchzulassen, um einfach schon mal Text zu haben und dann kann man den noch kurz anpassen und dann ist meistens okay.
Ja.
Das, also dafür finde ich schon auch sehr hilfreich einfach, weil du schneller bist.
Ja, genau. Also DeepL brauche ich auch ganz viel.
Stimmt.
Ja.
Aber ja gut, dann können wir die Folge jetzt beenden.
Ja, nein! Hallo, ich habe mich vorbereitet, sicherlich. Aber wir haben ja jetzt nur über Gen AI und KI gesprochen, aber ich habe mir eigentlich so aufgeschrieben, was ich alles sonst noch so brauche. Und vor allem jetzt auch, also so ein bisschen unterteilt, wo und wann und wie. Im Forschungsprozess. Also ich habe mich im Gegensatz zu dir vorbereitet, um so mal zu sagen.
Es ist okay. Ich habe mich nicht vorbereitet. Es ist alles off the cuff. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir.
Ja, aber nein. Weißt du, ich gebe dir halt einfach, ich sage dir, was ich brauche und du kannst dir noch ergänzen. Also, wenn wir so einen Forschungsprozess anschauen, dann ist ja meistens am Anfang halt Konzeptionsphase, man weiß noch nicht, man muss sich irgendwie orientieren und so. Oder welche Tools benutzt du da?
Meinen Kopf.
Du schreibst noch viel auf Papier, stimmt.
Also ja, ich mag Papier und ich zeichne gerne. Also schlecht, aber quasi Visualisierungen für solche Dinge. Ich starte wirklich immer oldschool. Also mein Beginn ist immer Literatur und dann ausgehend von der Literatur weiterdenken. Aber Tools in dem Sinne nicht. Ich habe mal eine Zeit lang so mit Outlinern gearbeitet, wo du dann immer weiter quasi tiefer schachteln kannst und so Strukturen bauen kannst. Aber habe ich mittlerweile auch aufgegeben, weil fand ich nicht so toll. Ja, also nichts. Aber ist ja jetzt auch fies, du hast ja ganz viele Dinge aufgeschrieben, oder?
Nein. Ja sagen, also bei der Konzeptionsphase bin ich eben auch bei dir. Da lese ich, da diskutiere ich und das Erste, was ich auch mache, ist aufschreiben und zeichnen und so. Und ich zeichne eben auch noch sehr gerne. Und erst, wenn ich dann ein bisschen fortgeschritten bin, benutze ich vielleicht so PowerPoint, dass ich also weißt du, dass ich die Zeichnungen, die ich gemacht habe, beispielsweise von Modellen oder so, dass ich die bereits so ein bisschen in eine schönere Form geben oder bringe, um das dann mit dem Supervisor oder mit Co-Autoren zu besprechen. Oder was ich auch brauche, viel vor allem, wenn es so ein bisschen Brainstorming-mäßig ist, brauche ich Miro, einfach so Kollaborationsplattformen, ja, und dann halt einfach Word oder aufschreiben. Und ich glaube, so am Anfang mit Literatur braucht man halt auch viel Zotero oder einfach allgemein Literaturverwaltungssoftware. Und ich wollte das extra erwähnen, weil ich kenne Personen, die das nicht brauchen in unserem Bereich. Was ich, ja, was ich irgendwie überhaupt nicht verstehe.
Nein, das muss man anders formulieren, das ist faszinierend.
Es ist
Also
faszinierend, dass man sich so viel
Forschung betreiben
Arbeit.
kann ohne.
Nein, es ist faszinierend, dass man sich so viel Arbeit ans Bein bindet.
Jein, also ich gebe dir recht, ja, aber ich glaube, das Problem häufig ist ja, wenn wir ehrlich sind, wenn wir wirklich ehrlich sind, dann ist auch für ein A-Plus-Paper gibt es 5, maximal 10 Artikel, die wirklich extrem relevant sind und die man dann auch sehr gut kennen kann und auf die man sich bezieht und mit denen man im theoretischen Konstrukt weiterarbeitet, blablabla. Und alles andere, ganz ehrlich, ist ja einfach Beigemüse, weil man dann irgendeinen Satz sagen muss und dann noch sagen muss, irgendjemand hat das schon mal gesagt, das habe ich jetzt nicht erfunden und deshalb muss ich das irgendwie noch belegen.
Aber
Nicht?
du schießt ja voll am Ziel vorbei. Das hat ja nichts unbedingt mit Literaturverwaltungssoftware zu tun, dass man erstens mal, also für mich hat es einfach zwei Funktionen. Also erstens mal, dass ich meine ganze Literatur dort reinknallen kann. Das ist eines, dass ich so ein bisschen eine Übersicht habe. Natürlich, Zotero ist nicht ideal. Wenn du mein Zotero anschaust und denkst, oh mein Gott, wie chaotisch ist denn das? Aber das Zweite ist ja, dass es dir halt einfach beim Schreiben hilft, dass du das Literaturverzeichnis, die References, nicht manuell erstellen musst.
Klar, aber du musst ja dann sowieso noch manuell korrigieren und dann noch irgendwelche Strichpunkte und Kommas und was weiß ich.
Voll
Und
nicht! Also, wo musstest du das machen?
also regelmäßig, dass irgendwas dann nicht stimmt. Eigentlich immer. Weil du dann, also viele Journals haben ja dann auch nicht irgendeine Standard-Zitierform, sondern eine eigene und dann irgendwas erfunden. Also nicht immer.
Ja, also
Ich habe noch nie ein
alles sehr.
Literaturverzeichnis abgegeben und das dann nicht
Ich
oder
schon.
vorzeitig nicht nachkorrigiert, also immer manuell.
Okay, bei mir ist nie.
Aber ja, du hast natürlich schon recht. Also es ist natürlich mühsam, ich hätte jetzt auch keine Lust auf Google Scholar dann immer einen Export zu machen und dann fehlt die Hälfte der Daten und dann das irgendwie zu pflegen, blablabla. Ja, fände ich auch nicht lustig. Also schon auch großer Fan von Zotero jetzt. Verstehe mich nicht falsch.
Dann, wenn wir uns jetzt weiter im Forschungsprozess befinden, sagen wir mal, wir gehen empirisch vor. Was hast du dort für Software gebraucht? Jetzt qualitativ bei dir.
MaxQDA. Ja.
Genau.
Nicht, weil es super toll ist, sondern einfach, weil wir eine Lizenz hatten, respektive die günstig zu erwerben war
Also ich glaube,
und sich
es
das
ist die günstigste irgendwie für Studis.
anerboten hatte.
Ja.
Aber, also ich muss schon sagen, viele der Funktionen habe ich dann gar nicht genutzt. Also was schon echt
Ja,
gut ist,
ich
zwar mit
auch.
dem Coding und dann mit, wenn du wirklich Codes gruppierst und dann auch im Nachgang noch mit diesen Codes arbeiten musst und so, das ist schon. Ja, finde ich, ist nicht schlecht gemacht, könnte besser sein, aber für so eine Software ganz okay. Und es gibt noch viel mehr quasi so quantitative Tools eigentlich innerhalb von MaxQDA, die dir eigentlich helfen würden, aber die habe ich ehrlicherweise nie genutzt. Also ich habe wirklich Transkript da rein, Audio hinterlegt und dann wirklich das Coding in MaxQDA gemacht und nicht viel mehr.
Ja, same. Und vielleicht noch als Ergänzung für Grounded Theory ist es jetzt auch nicht so mega geeignet. Einfach weil man oder ich bei Grounded Theory tendenziell beim ersten Mal coden so ein bisschen längere Codes habe. Und das ist halt einfach mega unübersichtlich in MaxQDA. Aber es gibt halt irgendwie auch nichts Besseres. Dann Transkriptionssoftware natürlich. Und ja, da gibt es einige, also irgendwie Otter AI oder Happy Scribe oder ja, was auch immer.
Ja, klar, ja. Und sind auch viel besser geworden, diese Tools.
Mega, also keine Ahnung, vor 3 Jahren habe ich Otter AI gebraucht und es war so gut, aber mit der Zeit hat der Prescribe auch aufgeholt.
Die sind wirklich schon nur die Sprechererkennung, die eigentlich immer funktioniert und so weiter. Es, ja, ich weiß noch, dass beim ersten Projekt, das ich gemacht hatte, gab es diese Tools noch nicht in dieser Ausprägung, respektive haben
Auch
sie keine
nicht.
Hilfe. Ich habe wirklich alles manuell gemacht. Und also der Zeitvergleich zu jetzt, Interviews zu transkribieren, das ist unglaublich, was das ausmacht.
Hey, ich habe während meiner Masterarbeit habe ich schon Interviews erhoben. Ich bin fast durchgedreht, dass die beim Transkribieren ist so schlimm. Und die Tools sind wirklich gut. Ich transkribiere ja auch jedes Mal unseren Podcast, gell? Hey, und das ist auch immer so schnell. Natürlich mit den Namen und so hat es immer ein bisschen Probleme, aber sonst. Also ich lese jetzt nicht das ganze Transkript durch, aber ich überfliege es manchmal so und es ist eigentlich immer noch recht okay. Okay, dann quantitativ, was ich halt einfach gebraucht habe, sind eben so diese Umfragentools. Und also bei mir war es jetzt Qualtrics, das ich gebraucht habe, aber es gibt natürlich auch SurveyMonkey und so. Und für statistische Auswertung halt einfach RStudio oder bei mir noch SmartPLS. Okay, das wäre empirisch. Dann, wenn wir, also wir haben Konzept, wir haben Daten erhoben. Jetzt halt nur Interviews und Umfragen, aber da gibt es natürlich noch andere Dinge. Jetzt, wenn wir uns aber wieder zum Schreibprozess begeben. Du brauchst nichts außer Grammarly. Oder nee, besser gesagt, doch. Wir unterscheiden uns ja noch in einem Punkt. Und zwar, dass ich LaTeX nicht brauche oder nie gebraucht habe. Zwar einen Kurs gemacht und so, aber ja.
Dabei ist LaTeX so toll, Tatjana.
Ich weiß nicht.
Nein, ich glaube, es hat viel mit persönlicher Präferenz zu tun, was man mag und was man sucht. Und ich sage immer bei LaTeX ist so lange gut, wie du keine speziellen Formatierungen etc. machen musst. Den großen Vorteil, den ich in LaTeX sehe, ist einfach, dass man sich bei Word kannst du halt einfach auch extrem gut prokrastinieren, indem du sagst, ja, aber ich muss jetzt noch das Layout und dann muss ich hier noch den Einzug und dann machst du irgendeinen neuen Typus für Quotes und dann verheddert dir das ganze Dokument und dann kannst du noch eine Stunde da irgendwas rumbasteln. Und dann kannst du sagen, ja, schau mal, ich habe so viel in Word gearbeitet, aber du hast halt keine Zeile geschrieben. Und bei LaTeX kümmert dich das alles nichts, weil du hast einfach dein Standard-Template, gerade zumindest zu Beginn oder so, lohnt es sich zumindest, und dann schreibst du einfach mal. Und das Layout sieht dann sowieso passend aus und der Text ist erstmal im Vordergrund. Und das finde ich schon, das ist halt das, was mir persönlich immer geholfen hat. So dieses, ich mag einfach WYSIWYG als Denkmodus während dem Schreiben nicht. Also ich hätte auch in Markdown geschrieben, wenn Markdown robust genug wäre, um mit wissenschaftlichen, respektive mit Referenzen arbeiten zu können, aber das geht halt nicht. Und die Versionen, die es gibt, die sind scheiße. Also sorry, aber die sind unbrauchbar, die sind viel zu komplex und mühsam. Aber anyway, also das war für mich halt hier wieder der ausschlaggebende Punkt. Ich wollte einfach diese Trennung haben zwischen Text und Layout. Und das fand ich durch LaTeX sehr gut erreicht. Aber bei dir ist ja anders. Also stört dich das gar nicht, wenn du,
Nein,
oder
null.
kannst du das einfach besser? Du
Ja, ich glaube, ich kann das.
bastelst dann nie rum an dem Word-Dokument. Also.
Ja, doch schon. Aber ich glaube, weil ich so versiert bin mit Word oder das. Wie ge Nein. Aber weißt du, ich bin mir das irgendwie wie gewohnt. Und manchmal hat es auch was zu tun mit Aushalten. Also, dann musst du einfach aushalten, dass das Layout scheiße ist und dass du das nachher dann behebst, weil ich arbeite halt auch noch viel mit so Bullet Points am Anfang, dass ich zwar Überschriften habe und dann mache ich mir so wie Stichworte und erst dann beginne ich zu schreiben. Und dann ist bei mir auch noch alles gelb, weil ich alles gelb markiere, was ich noch ändern will.
Ja, also was mich bei Word halt immer schon nervt, ist nur generell einfach das wissenschaftliche Arbeiten. Also einfach das Schreiben ist ja das eine. Damit könnte ich auch leben, wenn es sein müsste. Aber das andere ist dann wirklich so mit dem Zotero-Plugin, sorry, aber da spüre ich schon die Pickel rausspringen aus meiner Haut, wenn ich nur dran denke. Das finde ich furchtbar.
Warum hat das bei dir nie funktioniert?
Nein, also so mühsam und dann musst du wieder suchen und bla bla bla. Bei Latte, ich weiß nicht, einfach genau,
klar drauf,
zack und dann ist fertig. Also ich habe all meine Referenzen.
Ich muss schon sagen, manchmal habe ich auch mit dem Zotero-Plugin habe ich auch meine Probleme, weil dann stürzt irgendwie das ganze Word ab. Aber keine Ahnung, was es ist, irgendwas bei mir. Aber das, du kannst ja auch voll gut auch kopieren. Also das ist nur, wenn ich neue Literatur hinzufügen will, dann stürzt das ganze Word ab. Aber wenn ich schon irgendwo eine Quelle habe, dann kannst du die einfach kopieren und dann hoch an die Stelle, die du brauchst und dann fertig. Also es ist eigentlich, es hat so 2, 3 Tricks, die sind okay. Und natürlich, manchmal stürzt es ab, aber es ist jetzt mir auch schon länger nicht mehr passiert.
Ah ja, easy, kein Problem, wenn das Dokument abstürzt,
wenn ja,
du 3 Stunden dran gearbeitet hast.
Es ist ja wirklich kein Problem, weil ich bin ja im OneDrive und da speichert es ja immer, also jede Änderung.
Ich weiß, ich übertreibe ja auch, ich glaube, was das einfach auch zeigt oder was wir euch vielleicht auch mitgeben möchten oder zumindest ich, ist, sucht nach etwas, das für die Art, wie euer Gehirn am besten denkt oder am besten arbeiten kann. Such nach Tools, die das unterstützen und nicht, also wenn ihr LaTeX scheiße findet und euch das nervt und ihr jedes Mal denkt, oh meine Güte, das ist so umständlich, dann nutzt auf keinen Fall LaTeX, weil ihr werdet nur unglücklich und macht euch selbst das Leben schwer. Dann benutzt Word oder benutzt Markdown oder HTML oder was auch immer Dummes euch in den Sinn kommt. Ich glaube, das ist eigentlich wichtig, oder? Dass man wirklich nach dem sucht, was für einen funktioniert und dann den Workflow hat, mit dem man sich wohlfühlt. Egal, ob der jetzt gut ist oder andere denken, also sorry, wo hakt's hier? Aber zumindest für mich war das immer so, sobald ich meinen Workflow hatte, auch mit Zotero, mit der Integration, wie label ich was und so weiter und so fort, hat das echt gut funktioniert, muss ich sagen. Das war für mich das Wichtigste.
Aber das ist noch spannend. Also weißt du, hätte ich dich nicht als Arbeitskollegen gehabt, hätte ich gar nicht gewusst, dass es LaTeX gibt. Erstens mal das. Zweitens mal Zotero, das Labeling und so. Wie organisierst du dort deine Literatur? Du hast ja so ein spezielles System, das du mir gezeigt hast.
Ja, ich habe ein Farbsystem. Also warte, ich muss mal mein Zotero öffnen. Ich habe Zotero schon lange nicht mehr benutzt. Alle Literatur, die ich noch verwende, ist von 2023. Also, ich habe in Zotero, habe ich auch wieder super Audio-Content, gern geschehen. Kann man ja sogenannte, was sind es?
Tags.
Tags kann man setzen und den Tags kann man Farben geben. Und ich habe die Tags dann als Shortcuts gesetzt. Also ich kann jetzt, wenn ich Dokument auswähle, kann ich 1 drücken, dann wird es grün. Grün heißt, ich habe es gelesen. 2 kommt dann das Tag to read und wird rot, also will ich noch lesen. Dann 3 ist vielleicht, also schaue ich mir mal noch an bei Gelegenheit. Und dann habe ich noch, auf 4 habe ich auch noch was. Ah, das habe ich doch, 4 visited, also habe ich mal überflogen. Und dann habe ich eigentlich so, für mich jeweils in der Literatur weiß ich immer, okay, was ist neu, was will ich unbedingt lesen, was habe ich gelesen, das sehe ich dann einfach sofort direkt in Zotero selbst. Und ich habe dann auch die PDFs entsprechend verknüpft, also die sind alle abgelegt auf einem Shared Drive und quasi als Linked Documents verlinkt auf in Zotero und dann kommen die so rein. Und da bin ich eigentlich sehr happy mit diesem Workflow, weil ich dann auch immer die Literatur überall zur Verfügung habe. Ich habe auch eingestellt, dass die Dokumente automatisch umbenannt werden. Also immer gleich nach First Offer, bla bla bla.
Geil, das brauche ich noch.
Und so weiter und so fort. Das, ja. Und mit diesem Workflow, muss ich sagen, bin ich sehr happy. Mhm. Das funktioniert echt gut oder hat gut funktioniert, momentan nicht mehr so wichtig. Ja. Aber ich habe es mir so eingerichtet. Was machst denn du in Zotero?
Also ich bin chaotisch unterwegs und zwar habe ich das von dir übernommen. Also ich habe auch so einen Read-Tag oder To-Read. Nein, warte mal. Ah, Read, Unread und dann Literaturanalyse, New, Important. Und bei mir kann es manchmal sein, dass es irgendwie, es ist Unread, es ist New und es ist Important. Das hat 3 Tags. Ja, also ich habe da den Workflow noch nicht so raus. Es ist alles ein bisschen unstrukturiert und so. Aber was ich eben nicht habe, ich habe es nicht direkt verknüpft, weil ich hatte das mal, aber irgendwie so mit der Zeit mit Co-Autoren habe ich halt Literatur immer ein bisschen anders abgelegt. Und ich habe bei mir habe ich auch so einen Paper-Ordner und du hast ja alle Papers dort drin, oder? Einfach von A bis Z. Und was ich beispielsweise noch habe, ich habe so wie ein Register. Also bei mir sind dann einfach alle A's in einem Ordner, alle B's und so. Ja. Aber.
Aber wie gesagt, da sind wir jetzt bei den unterschiedlichen Gehirnen, oder? Das wäre jetzt absoluter Horror für mich. Das wäre mir
Ja.
so zu dumm, mich da rumzuklicken, aber ich weiß genau, weshalb du das machst, weil dann, ja, du hast einen übersichtlichen Ordner, du hast dann unter Umständen 10 Dokumente drin. Ich habe halt, ja, was sind es? Es sind nicht so viele, es sind 400, 500, ist auch nicht ultra schlimm. Aber ja, es sind ein paar hundert Dokumente, oder, die dann in einem Ordner sind, aber ja. Wie gesagt, unterschiedliche Gehirne und findet das,
Ja,
was für
also
euch
ich würde jetzt,
funktioniert.
ja eben, ich würde jetzt mit deiner Struktur auch zurechtkommen, weil du kannst ja auf den Buchstaben klicken und springst gleich zu M. Und ob ich jetzt im M-Ordner drin bin und dann das Paper suche oder halt in der ganzen Liste, ja, kommt jetzt auch nicht mega drauf an.
Genau, ja, aber ich hätte Mühe mit deinem System, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, also weißt du, das ist ja einfach das System, was ich habe, das ist eben vielleicht auch das, was ich eben so schlimm finde oder am Anfang zu Beginn des Doktorats so schlimm fand, weil du hast ja keine Einarbeitung, oder? Du kommst ja hin und so, ja, du hast das Gefühl, alle warten auf dich, aber eigentlich wartet ja niemand auf dich und du bist zuerst mal bist so auf dich alleine gestellt. Und das Problem ist, normalerweise, wenn du ja einen neuen Job beginnst, dann wirst du zuerst eingeführt und dir wird gesagt, hey, wir legen Dokumente so ab und wir dokumentieren das so und so oder wir machen das, ja. Normalerweise. Bei solchen Abteilen, also bei meinen früheren Arbeitgebern war das so. Und hier ist natürlich einfach so, ja, organisier dich einmal. Und ich meine, dieses Registersystem, das kam ja auch nicht von mir, sondern irgendwann habe ich mal so einen Blogpost gelesen und dort haben sie das gemacht und ich war so, hey, ja, das könnte mir auch noch helfen. Also, das ist ja das. Oder beispielsweise, bei meiner, quantitativen Umfrage habe ich ja auch die Daten ausgewertet. Und wie habe ich das dokumentiert? Das habe ich so dokumentiert wie bei meinem früheren Arbeitgeber im Audit, weil dort war es zum Beispiel so, dass wir alles in Excel berechnen mussten. Und immer das erste Tab war so ein Sheet, das einfach aufgezeigt hat, welche Arbeitsschritte wir gemacht haben, welche Arbeitsschritte wir durchlaufen haben. Und das habe ich wie übernommen jetzt für meine quantitative Auswertung. Aber ich meine, das hat mir niemand gesagt und das ist auch nicht gefordert, sondern das habe ich einfach gemacht, falls irgendwann in 10 Jahren jemand nachfragt, hey, wie wurde das berechnet, hätte ich da das Dokument. Aber wie gesagt, und ich glaube, ja, ich finde das auch ein bisschen schade in der Forschung, von, weißt du, dieser Austausch, wie arbeiten Leute, was sind die besten Workflows, das ist eigentlich alles so Inselzeug. Jeder macht ein bisschen.
Ja, ich gebe dir natürlich recht, weil das stimmt. Aber ich glaube, man darf trotzdem nicht vergessen, dass das auch extreme Vorteile hat. Weil du kannst es genau so machen, wie du es haben
Ja,
möchtest.
natürlich, ja.
Das ist ja schon auch nicht schlecht. Gerade wenn es um so etwas Persönliches geht wie die eigene Forschung. Das Problem ist dann, irgendwann kommen Projekte und größere Projekte und dann hat man noch Co-AutorInnen
Ja.
und dann sieht die Sache plötzlich trotzdem wieder sehr, sehr anders aus. Und dann, also das bei mir beispielsweise mit LaTeX immer passiert, dass in meiner Co-Autorenschaft nicht auf sehr viel Gegenliebe gestoßen ist, sagen wir mal so.
Ja, ist auch mühsam. Okay. Ja, also was ist denn der erste Schritt, wenn man so zusammenarbeitet mit anderen? Die erste Diskussion ist ja immer, was brauchen wir? Dropbox, OneDrive oder wo legen wir es ab?
Ja, also ja. Ich persönlich, ich bin ehrlich gesagt wirklich Fan von
E-Mails.
ganz E-Mails. Ja, im Sinne von, man gibt einfach aufbauende Versionsnummern, aber dann ist es quasi immer im Sinne eines Checkouts, oder? Dann ist wie klar, das Dokument ist jetzt bei Co-Autor XY. Und wenn die Mail zurückkommt, kommt, dann ist es bei AB und so weiter und so fort. Das finde ich vom System her, weil es sowieso eigentlich diese sequentielle Arbeiten ja braucht, wenn man dann am Text arbeitet, nicht wenn man vorher noch an der Empirie arbeitet oder so, völlig klar, mhm. oder jemand ist an der Empirie, jemand ist schon am Text oder die Textbausteine werden aufgeteilt, was auch immer. Diese Möglichkeiten gibt es natürlich auch, aber wenn man so ganz klassisch quasi Co-Autoren schafft und dann hast du noch Leute mit einem höheren Senioritätslevel als zwei, dritt, viert Autoren, wo die dann eigentlich über den ganzen Text gehen und noch Kommentare machen und so weiter, dann finde ich so dieses Checkout-E-Mail-System nicht schlecht eigentlich.
Ich bin eigentlich ein Fan von so Dropbox oder OneDrive-Ding, weil man dort halt einfach verschiedene Dinge ablegen kann, alles an einem Ort hat. Und die aktuellste Version habe ich immer so nicht im Ordner, sondern eigentlich so in diesem Überordner drin. Und all die vorherigen Versionen, die sind irgendwie so in einem anderen Ordner abgelegt, so quasi archivmäßig. Ich habe aber noch zwei Punkte, die ich besprechen will. Und das eine, ich fand es mega cool, dass ich jetzt mit jemandem Neuen gearbeitet habe und ich habe gesehen, wie diese Person beispielsweise Literatur analysiert. Und zwar mir fiel es halt immer mega schwer, jetzt sagen wir mal diese 10 Artikel, die du vorhin erwähnt hast, halt einfach präsent zu halten. Also ich glaube, diese 10 Artikel, das hätte ich schon noch geschafft, aber irgendwie dann 20 Stück miteinander zu vereinen und der hat das gesagt und der andere das und so und wie auch immer. Und jetzt durch diese Zusammenarbeit habe ich gesehen, dass diese Person PowerPoint-Präsentationen erstellt und zwar pro Thema. Also sagen wir jetzt alles zu Stress, dann ist eine PowerPoint-Präsentation nur zu Stress und dann sind beispielsweise ist das Abstract rauskopiert, irgendwie noch ein Modell oder so, das sie da verwendet haben. Natürlich jetzt bei uns im quantitativen Kontext, weil wir da irgendwie noch Theorie gesucht haben. Und dann zusätzlich, also ich weiß nicht, das ist auch ein bisschen doppelt, aber dann zusätzlich so eine Excel-Liste mit halt einfach all diesen Papern, die wir jetzt zu Stress beispielsweise dann gesucht haben. Und diese Organisation fand ich persönlich mega hilfreich, vor allem dann später, wenn du wieder schreibst, dass du wieder zurückgehen kannst, ah, stimmt, der hat das gesagt oder das Modell war bei denen und so, mit diesen abhängigen Variablen und ja.
Ja, also sehe ich, ich persönlich, ich wäre jetzt, glaube ich, mir wäre das zu viel Arbeit mit unklarem Nutzen. Also ich glaube, ich würde deshalb davor eher zurückschrecken, wenn ich das für sehr, sehr viel Arbeit halte und dann trotzdem denke, ja, diesen einen Klick und dann habe ich das Abstract auch.
Ja, aber dort ist natürlich, also eben im quantitativen Kontext, oder wenn du Modelle klar, miteinander vergleichst oder wenn du, da hast du eigentlich in einer Präsentation, siehst du, ah, okay, die haben irgendwie die abhängige Variable, keine Ahnung, Job Satisfaction oder die nehmen irgendwie Employee Turnover oder die nehmen, also weißt du, dann hast du das irgendwie alles auf einmal. Ist eigentlich schon noch, also ich fand das irgendwie mega cool, vor allem jetzt auch im Theorieteil musste ich eben auch so eine Tabelle erstellen, welche Variablen die einzelnen Studien oder die relevant waren natürlich verwendet haben. Und dann hast du das relativ schnell.
Mhm. Also das ja, es ist auch eine coole Idee. Ja, ja. Die Arbeit ist einfach anders gelagert, oder?
Ja, ja, klar. Es ist einfach vorher.
Und ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich nie quantitativ gearbeitet habe. Also das kommt noch dazu. Und ich habe halt viel eher, ich sage jetzt mal von der Herangehensweise noch so diesen geisteswissenschaftlichen Hintergrund, den ich sowieso noch mitziehe, wo du halt viel dann mit dem Text und mit den Argumentarien, die im Text stecken, arbeitest und dann musst du sowieso immer in den Text. Und diese erfassbaren oder quantifizierbaren Informationen sind dann gar nicht so relevant, sondern du musst sowieso immer im und mit dem Text arbeiten. Ich glaube, das vielleicht, ja, deshalb kommt da meine erste
Frage. Wie machst du das im Text? Also innerhalb vom PDF, wie organisierst du dich da? Sagen wir mal, du hast was gelesen und jetzt ein halbes Jahr später brauchst du es wieder bei der Revision oder so.
Ich markiere es einfach. Also normalerweise, wie gesagt, es gibt ja genau deshalb gibt es auch diese zwei Tags zwischen Read und Visited bei mir im Zotero.
Mhm.
Weil normalerweise mache ich immer zwei Lesedurchgänge. Erster Lesedurchgang ist wirklich einfach Text aufnehmen, erfassen. Und häufig merkt man dann relativ schnell, ist das überhaupt relevant oder ist es nur marginal relevant? Also sind nur einzelne Teile relevant etc. Oder die ganze Studie, was auch immer. Und wenn es wirklich relevant ist, dann lese ich es zweimal. Dann lese ich es beim ersten Mal einfach blank durch und beim zweiten Mal markiere ich dann.
Mhm.
Und dann arbeite ich eigentlich mit den Markierungen. Also ich schaue mir die dann wieder an, respektive kannst du die ja dann auch in den PDF-Softwares zusammenziehen und dann einfach so durchgehen und kurz schauen. Und die wichtigen Sätze sind dann eigentlich markiert.
Ja.
Und ich markiere dann lieber zu viel als zu wenig.
Okay, also bei mir ist ähnlich, aber ich arbeite dort auch mit Farbcodes. Also alles, was ich sozusagen direkt zitiere, das muss jetzt nicht ein direktes Zitat sein, sondern einfach, worauf ich mich beziehe bei mir im Text, ist zum Beispiel immer grün. Und das alles, was ich mir einfach sonst so markiere, ist zum Beispiel gelb oder orange, je nachdem. Aber dann weiß ich, wenn ich irgendwie das PDF ein zweites Mal öffne, nach einer langen Zeit, ah, okay, die grünen Stellen, die habe ich damals gemeint.
Ja, finde ich stark. Ich bin da auch wieder zu faul für, ist die ehrliche Antwort. Das nervt mich schon tierisch, wenn ich Farbe wechseln muss, ich will einfach durchmarkieren.
Ja, es ist schon Pain. Und vor allem, ich mache es noch viel komplizierter, wenn ich so einen ganzen Abschnitt habe und viel markieren muss, dann habe ich hellgrün und dunkelgrün und dann wechsle ich so ab, je nach Satz, damit ich es unterscheiden kann. Aber ja, ist voll der Pain. Ja. Hey, aber jetzt zum Schluss, ich habe noch einen kleinen Tipp, den, glaube ich, viele nicht kennen. Und zwar bei Konferenzen oder Journals, die man einreicht, muss man ja immer Titel schreiben. Und die Titel müssen Großbuchstaben haben. Und jetzt im Englischen, ehrlich gesagt, ich kenne nicht mal die Regel, ich weiß nicht.
Also Title Case meinst du, oder? Es ist alles groß, außer halt off und and und...
Ja, aber eben, wer kann sich das merken? Wie auch immer. Oder ob man dann korrekt ist und so. Es gibt eine Webseite, die heißt Capitalize My Title. Da kann man einfach einen Titel reinkopieren und dann macht es alles für dich. Und du kannst sogar noch einstellen, nach ob es APA sein soll oder was auch immer, welche Vorschriften, und dann macht es dir das.
Oh wow, das ist aber cool.
Das ist echt geil.
Weil das ja dann auch noch je nach Journal sind dann auch noch die Überschriften im Capital Case oder
genau,
im Title Case und so
genau.
Weiter.
Genau, ja. Und das ist auch was, da habe ich keine Zeit für, mir diese Regel zu merken. Ja. Da haue ich es einfach rein.
Ja, Tatjana, was ist dein Fazit? Was sollen unsere Zuhörenden mitnehmen, nebst diesem tollen Webseitenvorschlag?
Ja, also so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Okay, wir haben ein bisschen Einblick gegeben, wie wir arbeiten, mit Markieren, mit Zotero, mit GenAI. Und keine Ahnung, vielleicht, dass Sie es mal ausprobieren, ob es Ihnen was bringt, wenn Sie Ihre Workflows anpassen. Oder natürlich, sehr spannend wäre natürlich, wenn wir von unseren HörerInnen irgendwie so einen Input bekommen, wie Sie denn arbeiten. Vielleicht sind wir ja gar nicht so effizient, wie wir sein könnten. Vielleicht machen wir, also jetzt mit diesen Registern und so, oder? Dass ich das abgelegt habe. Ja, voll. Also ich glaube das. Und natürlich jetzt Capitalize My Title. Das fände ich jetzt noch gut, weil ich musste schon bei ein paar Submissions, also so für Konferenzen, gell, das ist ja egal, habe ich das schon gesehen, dass da nicht so stimmig ist. Oder eben genau, Literaturverzeichnisse, das habe ich auch schon gesehen bei Konferenzen, dass das ganz viele Fehler drin hat.
Ein Klassiker, oder? Gerade wenn man von Google Scholar einfach die Daten übernimmt und
dort fällt ja immer die Hälfte.
Und so weiter. Ja, oder du hast dann 7 Versionen und eines ist noch der Preprint, was weiß ich. Ja, also was ich, glaube ich, mitgeben möchte, ist, es lohnt sich, Zeit in die Workflows zu investieren. Und etwas zu finden, das muss nicht perfekt sein, sondern das muss, ich glaube, möglichst wenig Aufwand generieren für die Art und Weise, wie man persönlich gerne arbeitet. Das ist so, dass die goldene Mitte, die es zu finden gilt, aus meiner Sicht. Dass man ja sich Zeit nimmt und wirklich auch Energie investiert, weil das lohnt sich einfach. Man ist danach so viel schneller. Also gerade Literatur, bei Literatur zum Beispiel, ich muss nie groß suchen, ich weiß immer, wo ich was finde und habe das immer alles verfügbar. Aber ich habe auch, ich habe über ein Jahr geknobelt, bis ich einen Workflow hatte, mit dem ich wirklich zufrieden war. Weil ich hatte noch zig andere Tools getestet und so weiter. Mhm. Und wo speichere ich was und unter welchem Namen und blablabla. Und dann schlussendlich war es diese sehr simple, alles in einen Ordner-Approach, aber ja, mit einem passenden Namen und so weiter. Also ich glaube, das lohnt sich einfach, sich diese Zeit zu nehmen und was zu finden, was für einen persönlich passt und nicht was, ja, ja, irgendwie.
Aber ich finde, das soll man sich auch nicht verrückt machen. Weil bei mir war es beispielsweise so, ich war am Anfang so verunsichert, weil du LaTeX gebraucht hast. Und dann dachte ich so, scheiße, ich bin ja jetzt in der Wirtschaftsinformatik, ich muss auch LaTeX brauchen. Und braucht einfach das, was euch am einfachsten scheint. Wenn das jetzt, genau, Word ist, wenn das PowerPoint ist. Weil dann habe ich zum Beispiel auch wieder bei dir gesehen, ah, oh, deine Modelle machst du mit PowerPoint. Und ich dachte so, ah, oh, okay, er nimmt ja da gar nichts fancy. Es ist einfach stinknormales PowerPoint. Und hey, das ist auch okay. Dann sind es halt die Office-Produkte.
Ja, und also gerade PowerPoint ist halt einfach flexibel. Ich kann einfach rumbasteln, wie ich will. Und ich kann alles markieren, Export, dann habe ich meine Grafik. Logisch, es gäbe viel bessere Tools, aber habe ich die Zeit und die Energie, diese Tools zu lernen und was auch immer. Also das, glaube ich, vielleicht kommt, ist das auch noch wichtig, so quasi, ja, bei welchen Tools will ich die Zeit und Energie investieren, um die zu lernen und wo nicht? Das ist ja wie beim quantitativen Auswerten, benutze ich jetzt irgendeine Software mit einer GUI für die Auswertung, benutze ich R, benutze ich Python, ich komme mit allen drei zum Ziel. Schlussendlich, was will ich lernen, was ist für mich, wie ich denke und funktioniere am einfachsten.
Ja, vor allem ehrlich gesagt, also weißt du, mein letztes Paper war das Quantitative und ich habe mich ja vorhin, also damals nur im Studium damit befasst und eigentlich während dem ganzen Doktorat nicht mehr. Hey, und du kommst so schnell rein und dann eben, du brauchst nur die Dinge, die du halt brauchst und deshalb musste ich ja auch bei ChatGPT da nachfragen, weil wegen diesem Kappa-Zeug. Aber es ist so, okay, ich habe vielleicht auch Smart PLS benutzt und angeblich ist das mega benutzungsfreundlich. Also, aber du kommst so schnell rein, du findest so schnell die verschiedenen Funktionen und so. Und eben, natürlich hätte ich das Ganze auch in Python berechnen können, aber ich hatte irgendwie R sowieso mal irgendwie runtergeladen und habe damit gemacht. Also weißt du, einfach das, was am einfachsten geht. Okay, ist das ein gutes Fazit?
Das ist ein gutes Fazit, ja.
Ja, dann würde ich doch jetzt abschließen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.
Bald wieder, bis zum nächsten Mal und herzliche Grüße gehen raus an Remo. Vielen Dank für die schöne Mail.
Danke, Remo. Wenn ihr uns auch eine E-Mail schreiben wollt, wir packen sie in die Shownotes. Nick und ich freuen uns immer sehr über Kommentare und eben auch E-Mails.